Leute, ich habe meine Meinung geändert. Und ja, das ist echt hart, das zuzugeben. Das ist wirklich ein Prozess, durch den ich da gegangen bin. Und oh Mann, ich bin eine richtig schlechte Schauspielerin. Ich kann auch gar nicht lügen, aber ich kann euch auf die Folter spannen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt heute einfach mal so einen Clickbait-Titel. So einen Titel, wo jeder draufklickt, weil wir Menschen einfach verdammt neugierig sind und weil wir einfach wissen wollen, hat sie tatsächlich ihre Meinung geändert? Ja, ich habe schon meine Meinung zu bestimmten Punkten geändert im Laufe der Zeit. Und ich habe natürlich nicht meine Grundhaltung zum Thema Abtreibung geändert. Aber es gibt doch ein, zwei Dinge, die sehe ich jetzt anders, als ich sie vielleicht vor einem Jahr noch gesehen habe. Und welche das sind, das erfahrt ihr heute. Ein Zellhaufen.
Was?
Ein Zellhaufen. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Ich muss gestehen, ich verabscheue Clickbait wirklich zutiefst. Ich weiß gar nicht, wie da das korrekte deutsche Wort dafür ist, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also diese emotionsbeladenen Titel, die dazu verlocken sollen, auf ein Video zu klicken oder eine Zeitschrift zu kaufen. Das kennt man ja schon von früher von irgendwelchen Klatschzeitschriften, die dann mit solchen Überschriften werben wie "Großes Beziehungsdrama im Hause Klum. Ist es jetzt aus zwischen Heidi und ihrem Tom?" Und wenn man dann in die Geschichte reinliest, konnten sie sich einfach nur nicht darauf einigen, in welches Restaurant sie zum Essen gehen wollten. Und ich finde das echt so schrecklich, weil das einfach nur auf die Sensationsgeilheit und die Neugier der Menschen abzielt, um die Verkaufszahlen zu steigern. Deswegen entschuldige ich mich hiermit in aller Form für diesen Clickbait-Titel der heutigen Folge. Es war nur viel zu verlockend, das nicht zu tun. Und ich habe es auch deswegen getan, weil einer dieser Punkte, in denen ich meine Meinung geändert habe, genau damit zu tun hat, mit dem Emotionalisieren oder wie man bösartig schon sagen könnte, dem Ausnutzen von Emotionen, von Emotionalität, um seine Meinung unters Volk zu bringen. Man kann das auf unterschiedliche Art und Weise einordnen. Man kann es als Propaganda verstehen, gerade wenn es um Ideologien geht. Man kann es einfach als psychologische Kriegsführung oder als Werbung ansehen. Wie ich in dem Beispiel vorhin schon deutlich gemacht habe, jeder, der ein Produkt verkauft, versucht damit auf die Emotion der Menschen anzusprechen, weil das einfach die effektivste Art und Weise ist, irgendwas zu verkaufen. Es reicht heutzutage nicht mehr einfach nur gute Argumente vorzubringen, sondern man muss das Ganze auch noch mit einem bestimmten Lebensgefühl verpacken, mit einer bestimmten Message, mit Emotionen und dann kriegt man die vegane Bratwurst oder die Yogamatte oder die Pro-Choice-Ideologie schon an den Mann oder an die Frau. Und hier ist der erste Punkt, an dem ich sagen muss, ja, vielleicht war ich früher ein wenig gutgläubig, vielleicht war ich zu naiv und habe mir gedacht, man kann mit Vernunft, mit Rationalität und mit Argumenten eine Message viel besser rüberbringen und verpacken als mit Emotionen. Nein, viel besser ist nicht der richtige Ausdruck, sondern eher, es ist der ehrlichere Weg. Es ist der fairere Weg. Es ist der Weg der Lauterkeit. Und das ist mir alles total wichtig. Ich finde nicht, dass wir nur auf die Emotionsdrüse drücken sollten und auf die Tränendrüse, um die Botschaft des Lebens rauszubringen an die Menschen. Überhaupt nicht. Ich finde schon, dass wir auch das nutzen dürfen, dass wir die besseren Argumente haben. Aber wir müssen auch einfach anerkennen, dass wir so nicht mithalten können. Anders werden wir keinen Erfolg haben. Anders wird die Pro-Life-Bewegung keinen Erfolg haben. Und es ist die eine Sache, ob ich Geld verdienen will und deswegen die Werbung für mein Produkt emotionalisiere und emotional auflade oder ob ich eine politische Botschaft emotional verpacke, weil mir wirklich was daran liegt, diese Botschaft rüberzubringen. Und das ist sowieso auch das, was alle anderen tun. Das ist ja selbst das, was in den großen Medien passiert. Da ist nichts mehr mit neutraler Berichterstattung. Ich will denen nicht vorhalten, dass sie das bewusst oder manipulativ einsetzen. Manche vielleicht schon, aber viele mit Sicherheit nicht. Aber auch Medien wollen eben ihre Produkte an den Mann bringen und dadurch wird auch Stimmung gemacht. Man sagt ja nicht umsonst Stimmung machen. Medien machen Stimmung gegen oder für ein Thema. Und jeder, der eine Botschaft rüberbringen will, muss das leider gezwungenermaßen auch tun. Sonst wird man heutzutage einfach nicht mehr gehört. Und beim Thema Lebensschutz ist der Punkt, an dem ich hier meine Meinung wirklich geändert habe, der Umgang mit Fotografien und Bildern von Opfern von Abtreibung. Ich war lange Zeit sehr, sehr skeptisch, damit Bilder und Fotografien zu zeigen von abgetriebenen Kindern, in welchem Kontext auch immer. Ich bin immer noch skeptisch damit, wenn es darum geht, betroffene Frauen direkt damit zu konfrontieren, weil ich finde, dass da Dinge ins Spiel kommen, Verletzungen und Risiken, die wir nicht möglicherweise nicht auf dem Schirm haben, die wir nicht einfach so triggern sollten, nur um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es in einem gewissen Rahmen sinnvoll und sogar notwendig ist, solche Fotografien herzuzeigen, weil wir nur dann die Realität von Abtreibung sichtbar machen können. Und weil wir nur so den Opfern auch wirklich eine Stimme, ein Gesicht geben können, auch wenn sich das jetzt hart anhört. Die betroffenen Frauen können sich zu Wort melden und das haben sie zu unterschiedlichsten Anlässen ja auch schon getan. Ich erinnere an den Stern-Artikel, der jetzt erst letztes Jahr wieder neu rausgebracht wurde, dieses Cover »Wir haben abgetrieben«. Aber die Kinder werden einfach übersehen und ihnen wird keine Plattform geboten, sich zu zeigen. Und von allem, was ich darüber gelesen und gehört habe, ist es auch wirklich effektiv und trägt dazu bei, dass Menschen ihre Meinung ändern, weil sie sagen, ich wusste gar nicht, dass man da schon so viel erkennt. Ich wusste gar nicht, dass das so schrecklich aussieht. Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, wenn man es nicht aushält, diese Bilder anzusehen, sollte man sich überlegen, was man versucht zu rechtfertigen. Die Organisation Sundays for Life macht jeden Sonntag in Augsburg eine kleine Aktion auf dem Königsplatz in Augsburg, wo sie über Abtreibung reden mit den Menschen und sie haben auch schon jetzt eben Fotografien von abgetriebenen Babys hergezeigt. Aber ich finde das so super, sie haben eben Schilder aufgestellt mit einer Triggerwarnung. Sie haben Schilder im Umkreis von 100 Metern aufgestellt und draufgeschrieben, Achtung, es werden hier schlimme Bilder gezeigt. Und das finde ich einen total guten Umgang mit dem Thema, dass man da auch den Menschen einfach eine Bedenkzeit gibt oder ihnen die Möglichkeit gibt, dann auch fernzubleiben, wenn sie den Eindruck haben, da könnte sie irgendwas triggern. Aber diejenigen, die sich dann eben hinwagen, ja, die kann das wirklich auf einer emotionalen Ebene auch berühren. Und die können sich vielleicht dann nochmal neu auf einer neuen Ebene mit dem Thema Abtreibung beschäftigen. Es wird wahrscheinlich von vielen Seiten der Einwand kommen, das sind ja gefaked, diese Bilder. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Es gibt Bilder aus, auch für Pro-Choice, seriöser Quelle, die Realität von Abtreibung darstellen. Das ist heutzutage im Zeitalter von Internet auch nicht mehr so schwer herauszufinden, wie ein Embryo in der 9., 10., 11. Schwangerschaftswoche aussieht. Warum ist es so unwahrscheinlich, dass man da einen Kopf sieht oder eine Hand oder ein Beinchen? Und ich verweise dann auch gerne mal auf einen kleinen Clip auf der Instagram-Seite von SWR Doku. Da geht es um die Dokumentation 7 Tage in einer Abtreibungsklinik, bei der deutlich wird, dass die Produzenten eindeutig auf der Pro-Choice-Seite stehen und diese Frauen unterstützen wollen, die diesen Weg gehen. Und in diesem Clip, über den ich jetzt gerade gesprochen habe, werden aber die Überreste eines abgetriebenen Embryos gezeigt und man sieht die kleinen Fingerchen. Der Clip heißt »Was bleibt vom Embryo?« Und ich finde es echt stark, dass der auf Instagram gestellt wurde, weil man wirklich was sieht und weil das eine seriöse Quelle ist, der man vertrauen kann, dass da keine Lebensschützer dahinter sitzen, die unbedingt wollen, dass man da besonders grausame Sachen sieht. Für diejenigen, die mir auf Instagram folgen, ihr findet diesen Beitrag auch in meinem Highlight Ganz Mensch. Also, grafische Darstellung von abgetriebenen Embryonen oder Föten, ein Punkt, in dem ich meine Meinung geändert habe, nicht schön anzusehen, emotionalisierend, aber leider die Wahrheit, leider die Realität und ich werde und will das Schlachtfeld der Emotionen nicht allein der Gegenseite überlassen. Kommen wir noch zu einem anderen Punkt, in dem ich meine Meinung geändert habe. Nein, eigentlich nicht meine Meinung, sondern die Art, wie ich drüber spreche. Und zwar habe ich in einer vorhergehenden Folge relativ am Anfang meines Podcasts gesagt, dass ich mich nicht als Feministin bezeichnen würde. Ich will niemandem sein Label wegnehmen. Andere klassische, durchschnittliche Feministinnen würden mir das nicht zugestehen, dass ich mich so bezeichne. Mittlerweile denke ich mir, wer bist du denn, um zu definieren, wer Feminist ist und wer nicht? Der Feminismus sagt doch von sich selbst, dass es nicht den einen Feminismus gibt, sondern dass das eine Bandbreite von Strömungen, von Haltungen ist. Und wenn ich reflektiere, welche Haltungen ich im Allgemeinen vertrete, jetzt nicht nur in Bezug auf den Lebensschutz, dann muss ich in vielen Punkten einfach wirklich sagen, ja, mein Herz schlägt in vielen Punkten einfach feministisch. Und zwar kein toxischer, intoleranter Gleichstromfeminismus. Ich sehe mich als Vertreterin eines gesunden, verantwortungsbewussten, femininen Feminismus, der gerne alles in die Vorzeit verbannt, was dahin gehört, wie alte Herrenwitze oder rosarote Puppenkleidchen für Mädchen und starke Superheldenbagger für Jungs oder die Unfähigkeit, Dinge neu zu denken, weil das haben wir immer schon so gemacht. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte am Feminismus, die ich total gut finde, die ich total richtig finde. Und es gibt sehr viele Entwicklungen der Vergangenheit, die ich verurteile und bei denen ich auch heute noch Menschen in meiner eigenen Bubble sagen möchte, es ist nicht alles gut, nur weil das immer schon so gemacht wurde. Und es ist nicht alles schlecht, wo Fortschritt oder Feminismus draufsteht. Und genau an der Stelle brauchen wir den Feminismus. Genau an dieser Stelle ist es gut, dass wir den Feminismus haben. In der Pro-Life-Bubble gibt es ehrlicherweise viele Schwarz-Weiß-Denker, die dann den Feminismus als Ganzes zurückweisen, weil er eben ja in der Mehrheit Pro-Choice ist oder weil er gegen gewisse Ideale ankämpft und vorgeht. Aber wir müssen das Ganze wirklich ein bisschen differenzierter betrachten und sehen, dass jede starke Bewegung aus einem Missstand oder aus vielen Missständen hervorrührt und wir auch noch nicht alle dieser Missstände beiseite gelegt haben. Viele ja, aber nicht alle. Und es ist mir egal, was Pro-Choicer denken oder sagen, das passt nicht zum Feminismus, pro-life zu sein. Hey, dann bist du vielleicht genauso ein Schwarz-Weiß-Denker wie manche konservative Christen oder Pro-Lifer. Ich stehe jedenfalls für einen gesunden Feminismus, der Verantwortung übernimmt, der andere Meinungen stehen lassen kann, der das größere Ganze sieht, also nicht nur die Bedürfnisbefriedigung des eigenen Egos. Und ich möchte auch ganz sicher nicht in einen Topf geschmissen werden mit toxischen Feministinnen, die die Selbstbestimmung als höchstes Gut über alles andere stellen, auch wenn es Menschen schadet. Das ist so eine aufgesetzte, falsche Menschenfreundlichkeit. Das ist nicht nur beim Thema Abtreibung der Fall. Ich beobachte das auch beim Thema Pornografie oder Prostitution, dass toxischer Feminismus bei diesen Themen die Kollateralschäden einfach in Kauf nimmt, um der eigenen Selbstbestimmung willen. Damit meine ich so Dinge wie Menschenhandel, die Erniedrigung der Frau, damit meine ich Missbrauch und Vergewaltigungen, damit meine ich die vielen Frauen, die unter einer Abtreibung leiden. All das wird in Kauf genommen. All das sind Nebenprodukte von Abtreibung, von Pornografie, von Prostitution. Und der toxische Feminismus sagt, wir brauchen das alles, weil man muss möglichst selbstbestimmt sein. Das Einzige, was zählt, ist, wenn jemand diese Sachen freiwillig tut, dann ist das okay, dann ist das gut, weil dann ist diese Person selbstbestimmt. Und alles andere, was damit einhergeht, sagen die Fakten und die Zahlen, was sie wollen, wie viel Menschenhandel da mit reinfließt, wie viel Übergriffe und welche Frauenfeindlichkeit da eigentlich mit reinspielt. Das ist alles egal, Hauptsache die Selbstbestimmung steht an erster, oberster Stelle und wird nicht angegriffen. Und das ist mein größter Kritikpunkt an diesem toxischen Feminismus. Gut, es gibt noch andere Punkte, dass eben auch zu unlauteren Mitteln gegriffen wird. Gerade beim Thema Widerstand gegen Lebensschützer. Es werden Beratungsstellen, die Frauen wirklich helfen wollen, werden sabotiert und angegriffen. Da wird zu Gewalt gegriffen. Das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges. Aber das ist eine Folge, ein Ausmaß dieses toxischen Feminismus. Dann wird einfach Toleranz geheuchelt, aber nur gegenüber Gleichdenkenden. Dann wird das Feindbild des alten weißen Mannes aufgebaut. Entschuldigung, heutzutage sind halt junge Frauen die neuen alten weißen Männer, die dann unantastbar sind. Wenn eine junge, gebildete Frau etwas zu einem Thema zu sagen hat, ist sie quasi unantastbar und darf fast nicht kritisiert werden. Und wenn dann eine Kritik kommt, dann wird das gleich auf sie als Person oder ja, auf ihre Weiblichkeit bezogen. Gott sei Dank bin ich eine junge, gebildete, weiße Frau, denn jetzt bin ich der neue, alte, weiße Mann. Also hey, kritisier mich nicht. Ich bin eine junge Frau. Kritisier mich nicht. Ich bin Feministin. Naja, also mangelnde Kritikfähigkeit, auch ein großes Problem. Aber trotz allem schlägt mein Herz für Frauen, für Mädchen, dafür, dass wir Frauen und Mädchen noch besser unterstützen, noch mehr bestärken darin, sich die Welt auch zu eigen zu machen, auszubrechen aus irgendwelchen Rollenerwartungen und irgendwelchen Mustern. Und dasselbe gilt natürlich auch für die jungen Männer. Aber ja, bei Männern, da habe ich vielleicht selber einfach einen kleinen persönlichen Knacks, dass ich da leider immer wieder erleben musste, dass Männer doch immer wieder eine Enttäuschung sind, die ihre Frauen und ihre Kinder sitzen lassen, nicht in die Verantwortung gehen. Und das, das bestärkt mich nur immer mehr darin, zu sagen, hey, ist mir doch egal, was du denkst, was ich bin. Ich empfinde mich selbst als Feministin. Warum sollte ich mich selbst nicht so definieren dürfen? Wenn ich sagen würde, ich wäre jetzt ein Mann, dann würde ja auch niemand aus der feministischen Ecke was sagen. Also wenn ich als Pro-Liferin sage, ich bin Pro-Life-Feministin, dann lasse ich mir das auch nicht absprechen. Okay, lange genug geredet. Es gibt sicher auch noch manch anderen Punkt, in dem ich meine Meinung vielleicht geändert habe oder Dinge jetzt anders sehe, aber das sind so zwei große, wichtige Punkte, die ich mit euch teilen wollte. Und ja, schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, ob es bei dir auch schon mal was gab, wo du deine Meinung geändert hast, wo du irgendwas überdacht oder neu gesehen, neu bewertet hast. Würde mich interessieren. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut und bis bald. Euer Zellhaufen Sabina.